Willkommen zum BIP-Gespräch, dem Podcast des Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin Shir Hever, Geschäftsführer von BIP. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von E.M. Ahmad aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Moshe Zuckermann. Professor Dr. Moshe Zuckermann ist 1949 in Tel Aviv geboren, lebte in Frankfurt am Main in den 60er Jahren und danach arbeitete als Professor bei der Tel Aviv Universität, seit 1990 am Cohen Institute for the History and Philosophy of Science and Ideas, wo ich auch studierte und dort Moshe kennengelernt habe, und seit 2000 als Direktor des Instituts für Deutsche Geschichte bei der Tel Aviv Universität. Zwischen 2009 und 2013 war er akademischer Leiter der Sigmund Freud Privatstiftung in Wien und seit 2017 ist er emeritiert. Moshe Zuckermann schrieb zahlreiche Bücher, ich nenne hier nur die letzten drei auf Deutsch. Wagner, die ewig deutsches Ärgernis, Frankfurt am Main 2020. Gegen Entfremdung, Gespräche über Erich Fried, Frankfurt am Main 2021. Und Die Kunst ist frei, eine Streitschrift für die Kunstautonomie Frankfurt am Main 2022. Willkommen, Moshe, und danke, dass du bei uns bist.
Hallo, Shir, freut mich, bei dir zu sein.
In Deutschland bist du bekannt dafür, dass du der fanatischen pro-israelischen Position der deutschen Regierung eine kritische Perspektive entgegensetzt. Wann hast du begonnen, deine eigene kritische Perspektive auf die israelische Regierung zu entwickeln?
Das war ein ziemlich allmählicher Prozess. Das war nicht so eine Sache, die von heute auf morgen sich abgespielt hat. Mein Kommen nach Israel im Jahre 1970, wie gesagt, im Jahre 60 bis 70 habe ich ja in Frankfurt gelebt, als ich zurückkam. Ich bin ja in Israel gebürtig, aber als ich 1970 zurück nach Israel kam, kam ich eigentlich damals noch als vollblütiger Zionist an, im Sinne von, ich wollte nach Israel kommen, weil ich meinte, dass ich dort als Jude leben sollte. Ich glaube, der erste Knacks, den ich gehabt habe, war schon im selben Jahr meine Ankunft, als ich von meinen Kommilitonen an der Tel Aviv Universität, ich hatte angefangen, damals an dem Fachbereich für Soziologie zu studieren, damals irgendwie merkwürdigerweise hörte, dass sie meinten, als es davon die Rede war, es war ja 3 Jahre nach dem Sechstagekrieg, also nach dem 67er Krieg, als sie meinten, die Zeit arbeite zu unseren Gunsten, also zu unseren von israelischen Gunsten. Und ich der Meinung war, dass es überhaupt nicht irgendwie darum ging, ob es zu unseren Gunsten arbeitet oder nicht, dass die besetzten Gebiete zurückgegeben gehören. Ja. Mir war es auch vor allem merkwürdig, dass junge Menschen so reden. Also die Zeit arbeitet zu unseren Gunsten, ist das Reden von alten Menschen. Ich kam aus Frankfurt, wo ich noch die 68er Bewegung mitbekommen hatte und die haben dauernd gebrüllt, Revolution now. Und mit einmal kam ich nach Israel und junge Menschen sagen, die Zeit arbeitet nach uns zu unseren Gunsten. Ich habe erst einige Wochen später begriffen, dass sie im Grunde genommen nach dem Bund der damaligen Premierministerin Golda Meir redet. Und man muss noch dazu sagen, dass im 73er Krieg, dann dem sogenannten Yom Kippur-Krieg, einige von denen nicht zurückkamen. Und das war der erste Knacks, den ich hatte damals. Aber erst beim 82er Krieg, von dem Libanon-Krieg, also sozusagen das, was wir im Hebräischen nennen, Milchemet Brera, das heißt also einen Krieg, für den es eine Alternative gegeben hat und nicht nur ein reiner Verteidigungskrieg gewesen ist. Erst als ich das dann sozusagen miterlebte, habe ich mich dann sozusagen auch erstens vom Zionismus verabschiedet, vor allem mich der Okkupationsfrage, der Frage der besetzten Gebiete und der Befreiung der Palästinenser angenommen.
Der Krieg von 73 war wirklich schlimm, also auch für die israelische Seite. Aber der Krieg 82 in Libanon war, ich glaube, der erste Krieg, wo die Israelis mit der Konsequenzen der Besatzung konfrontiert werden. Also als Golda Meir sagte, die Zeit läuft in unsere Gunsten, oder auch nicht nur Golda Meir, sondern auch deine Studentinnen oder die junge Israelis haben so sich geäußert. Sie haben vielleicht nicht vorgestellt, dass PalästinenserInnen werden einmal rebellieren gegen die Besatzung und dass die PLO auch eine Organisation entwickeln wird, das gegen die israelische Armee kämpfen konnte.
Dass die Palästinenser rebellieren bzw. gegenschlagen, das wussten wir schon aus den 60er Jahren. Also ich kann mich noch an Flugzeugentführungen erinnern. Ich war mir durchaus da bewusst, dass eine Besatzungsmacht ist, die anfängt, nicht nur zu besetzen, sondern allmählich auch Schikane auszuüben und so weiter. Was ich vorhin mit den Kriegen gesagt habe, war, dass ich mein Zionismus erodiert ist, als ich nach und nach von Krieg zu Krieg begriffen habe, dass es Israel gar nicht darum geht, irgendwie Verteidigungskriege zu führen, weil der 73er Krieg, wie du sehr richtig sagst, ein schlimmer Krieg gewesen ist, der zwar eine Konsequenz aus der Politik von Golda Meir und Israel gewesen ist, aber im Großen und Ganzen ja in der Tat, Israel musste sich damals irgendwie verteidigen, weil es sah ja schlimm aus in den ersten Tagen. Der 82er Krieg war schon ganz und gar von Israel initiiert und Menachem Begin, der damalige Premierminister, hat schon ganz klipp und klar gesagt, das ist ein Milchemet Brera, das heißt ein Krieg, für den es eigentlich eine Alternative gegeben hatte, nämlich keinen Krieg zu führen. Und an der Stelle war mir klar, unabhängig jetzt von der Frage, ob die Palästinenser jetzt eine Gegenmacht darstellen, es war mir vollkommen klar, dass die Besatzung längerfristig natürlich also den Widerstand und die Empörung der Palästinenser zeitigen würde. Aber da wurde mir auch klar, dass Israel wirklich also Kriege führt, die im Interesse von Israel sind. Und damals ist zum ersten Mal für mich die Frage aufgekommen, will Israel überhaupt einen Frieden haben? Also zum ersten Mal habe ich mich gefragt, ob Israel überhaupt einen Frieden haben will. Ist mir damals beim 82er Krieg klar geworden. Und da bin ich auch sehr politisiert worden. Und wie gesagt, da habe ich mich auch vom Zionismus verabschiedet.
Als ich dein Student war, habe ich von dir viel über Soziologie und politische Ökonomie gelernt und auch über Marxismus. Denkst du, dass diese Zeiten, diese Jahre, der 70er Jahre vor allem, auch der Bestand, Klassenkampf, kann man so grob sagen, eine Rolle gespielt hat, als Golda Meir nicht nur gegen die palästinensische Bevölkerung ausgesprochen hat, sondern auch gegen Jüdinnen aus Mizrahi-Herkunft, also Jüdinnen aus arabischen oder muslimischen Ländern?
Dazu muss man allerdings sagen, auch um dann den Klassenkampfbegriff einzubringen, dass in Israel sich sozusagen das Klassenmäßige und das Ethnische sich überlappen. Das hat mit der Geschichte des Zionismus zu tun, dass die orientalischen Juden erst in den 50er Jahren nach Israel, also nach der Staatsgründung gekommen sind, aber die Infrastruktur für das, was späterhin auch sowohl die wirtschaftliche als auch die politische Hegemonie dargestellt hat, ist natürlich noch in der Zeit entstanden, bevor die orientalischen Juden angekommen waren. Der Klassenkampf allerdings war immer eine Koordinate. Allerdings möchte ich als Marxist jetzt hier sagen, dass ich das Problem von Israel-Palästina, das heißt die Besatzung der Palästinenser und die Frage des Anspruchs der Palästinenser auf einen souveränen Staat zunächst mal nicht als eine Klassenfrage sehe, denn sonst würde ich argumentieren wollen, dass das palästinensische Proletariat und das israelisch-jüdische Proletariat und das arabische Proletariat in Israel ein gemeinsames Interesse haben, aber so agieren sie ja nicht. Also das heißt, so läuft ja die Sache nicht. Warum? Weil eben, also von mir aus ist das natürlich falsches Bewusstsein und Ideologie, weil eben die nationale Frage so sehr in den Vordergrund gestellt wird. Und du weißt ja, konntest ja vielleicht Hadash, das heißt also die Front der Kommunistischen Partei in Tel Aviv. Ich habe gemerkt, wie die Kommunistische Partei zunehmend sich nationalisierte und immer weniger in den gesellschaftlichen, also in den sozialen Klassenkampf sich involvierte. Das heißt also, wenn ich heute die gemeinsame Liste, wo die Araber sind und wo auch Ayman Ude noch immer der Kommunistischen Partei verbunden ist, wenn ich das heute mir anschaue und frage, was machen Sie in der sozialen Frage, dann ist das eigentlich herzlich wenig. Ja. Das heißt, der Klassenkampf war natürlich immer ein Problem, aber es wurde von den Trägern der Gesinnung, der Klassenkampfgesinnung, nie so auch dargestellt. Und ich glaube in der Tat, dass das Problem im Moment noch immer, das im Vordergrund steht, noch immer das nationale Problem, obwohl ich meine, dass es letztendlich dann darauf hinauslaufen muss, dass der Klassenkampf durchgeführt wird, aber wir sind sozusagen in einer prämodernen Stufe hin, Israel. Wir haben zwar ein hochentwickeltes Land, aber es ist von der Gesinnung her und von der Konstellation mit den Palästinensern im Grunde genommen noch prämodern. Und das sieht man übrigens auch in der neuen Regierung, womit einmal die Religion eine Rolle spielt, von der wir alle schon irgendwie gemeint haben, dass wir sie ad acta legen können. Wir können sie nicht ad acta legen. Das ist jetzt mittlerweile wirklich zu einem ganz akuten Faktor geworden.
Ja, ich möchte noch tiefer über diese Frage mit dir sprechen, besonders was das bedeutet für die Beziehung mit Deutschland. Erstens möchte ich kurz fragen, weil du die Kadasch-Partei, also die Liste, vereinigte Liste mit der Kommunistischen Partei, aber auch mit demokratischen Listen drin, kritisierst und sagst, dass diese Partei zu nationalistisch geworden ist.
Nein, Schir, also das möchte ich geklärt haben. Ich habe gesagt, dass sie zu nationalistisch geworden sind. Sie vertreten natürlich die palästinensischen Belange, insofern es von den besetzten Gebieten und von den Palästinensern in Israel geht. Das ist eine Sache, die für mich vollkommen in Ordnung ist. Und das ist natürlich auch vollkommen klar, dass das jetzt im Vordergrund stehen muss. Nur, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, geht es auf Kosten des sozialen Kampfes. Das heißt, was die Chadash-Partei, die kommunistische Partei, noch immer mehr macht als die Sozialdemokraten und alle anderen Parteien, ist natürlich, dass sie sich um die Arbeiterschaft und die Arbeitervereinigungen kümmert. Aber das ist kein Klassenkampf. Also man betreibt sozusagen heute in Israel nirgends ein Klassenkampf, so wie ich mir vorgestellt haben würde, zumindest wenn es um eine kommunistische oder eine sozialistische Partei geht. Es ist kein Vorwurf an Chadash bzw. an die gemeinsame Liste, sondern ich sage nur, dass die Umstände, so wie sie gestellt sind, das heißt, dass man noch immer irgendwie gegen die Okkupation zu kämpfen hat und vor allem auch anstrebt, dass es zu einer friedlichen Lösung mit den Palästinensern kommt durch die Gründung eines souveränen Staates, dass das natürlich dazu gebracht hat, dass Primat im Moment, also das sozusagen, das in den Vordergrund wird mehr oder weniger das Nationale gestellt. Und im Übrigen ist es in der Tat so, das habe ich übrigens seinerzeit bei Azmi Bishara gesehen. Azmi Bishara, du kannst dich vielleicht an den noch erinnern.
Ja.
Das war für meine Begriffe einer der brillantesten Parlamentarier, den wir in der Knesset gehabt haben. Begonnen hat er in der Tat noch in der DDR studierend als ein Kommunist, aber der ist dann sehr frühzeitig dann Nazarist geworden, also mit panarabistischen Vorstellungen, die später ihn auch dazu geführt haben, dass er schon gar nichts irgendwie am Hut hatte, irgendwie mit den marxischen Kategorien beziehungsweise mit den Klassenkampfkategorien. Also das muss man auch vor Augen haben, dass ein Großteil der arabischen Wähler der gemeinsamen Liste heute nicht in sozialen Kategorien argumentieren, obwohl sie wirklich allen Grund dazu hätten, in Sozialkategorien zu argumentieren,
ja,
weil sie eben unterprivilegiert sind. Aber die sind nicht als eine beherrschte Klasse unterprivilegiert, sondern als Araber sind sie in Israel unterprivilegiert. Das ist das Problem.
Also danke für diese Klarstellung. Ich finde eine interessante Parallel zwischen, was du jetzt sagst und was ich gehört von Jamal Zachalka.
Ja.
Der folgende Vorsitzende der Balad-Partei, diese Partei wurde von Azmi Bishara gegründet und Balad hat vor kurzem von Chadash, von der Vereinten Liste gespalten und kommt jetzt nicht in der Knesset. Sie haben nicht genug Stimmen bekommen. Und Jamal Zachalka sprach in einer Veranstaltung vor vielen Jahren und sagte, ja, so in meinem Herz bin ich auch Sozialist und denke auch über diese Klassenkampfsachen, aber wir sind mit solchen starken Rassismus konfrontiert, dass mindestens im Markt hat unser Geld genau dasselbe Geruch.
Ja, ich weiß genau, wovon er redet und ich kann ihm auch nachfühlen. Wie gesagt, schau mal, es war ja immer so, dass wenn man die Befreiung des Menschen, also auch sozusagen partikular denken wollte, konnte man sagen, erst wenn die Gesamtgesellschaft befreit ist, dann befreien sich auch sozusagen die Partikulargruppen. Das Problem ist nur, dass es historische Momente gibt, wo diese Partikulargruppen so durch die Ideologie kontaminiert sind, dass sie dann mit einmal aufhören, im Grunde genommen ihr eigentliches Anliegen als Klasse oder als Partikulargruppe, klassenmäßige Partikulargruppe auch zu verfolgen. Ich erinnere dich daran, dass es am Vorabend des Ersten Weltkriegs, also 1914, in den Jahren, zwei Jahren vorher, unter Kommunisten eine riesen Diskussion gegeben hat.
Ja.
Wie haben sich das Proletariat in England, also in Britannien, in Frankreich und Deutschland zu solidarisieren? War vertikal, also jedes mit seinem eigenen Land, oder horizontal, eben als eine internationale des Proletariats? Und wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. In dem Moment, wo selbst also die Kommunisten in den verschiedenen Ländern sich angefangen haben, sich national irgendwie zu solidarisieren und mit Epipora in den Krieg gezogen sind, ist natürlich also die internationale Solidarität und somit also auch das Klassenkampfparadigma mehr oder weniger den Bach runtergegangen. Das war eine Riesentragödie. Und wir wissen, wie das also historisch ausgegangen ist.
Ich glaube, dass die Diskussion innerhalb der palästinensischen Gesellschaft heute spiegelt sehr genau dieses Dilemma.
Ja, ja.
Nicht die palästinensische Gesellschaft in Israel, also nicht die StaatsbürgerInnen Israels,
ja,
sondern die in Westjordanland und Gazastreifen, wo manche sagen, wir wollen gemeinsam in einem demokratischen Staat leben mit den Israelis.
Ja.
Das bedeutet aber, dass sie die ärmste Teil dieser Bevölkerung werden.
Ja.
Also das wird ein großes, vielleicht sehr reiches Land.
Ja,
nicht sehr groß im Vergleich zu was jetzt. Ja, aber reich und mit relativ vielen Ressourcen, aber mit großer Ungleichheit.
Ich möchte dir etwas sagen dazu, was ich noch erinnere aus den 90er Jahren. Da war ich in Münster, damals in einer Konferenz mit Palästinensern und Deutschen, und zwei Israelis waren dabei, also ich zum Beispiel. Und da habe ich mit zwei, ich werde jetzt die Namen nicht sagen, herausragenden palästinensischen Intellektuellen, einem Soziologen und einem Politologen damals gesprochen, und ich sprach damals davon, dass es doch darum geht, dass der Klassenkampf zu führen wäre, und fragte, was passiert denn, wenn ihr den eigenen Staat habt? Gibt es dann irgendwie innerpalästinensisch den Klassenkampf? Und sie schauten mich mit entsetzten Augen an. Das heißt also, das waren bürgerliche Soziologen und Politologen, die natürlich nichts am Hut hatten mit irgendwie mit dem Klassenkampf. Die waren durchaus in ihrer Ausrichtung zwar für die Emanzipation der Palästinenser rein auf der nationalstaatlichen Ebene, aber ganz und gar nicht sozial, was den Klassenkampf anbelangt.
Ja, aber das ist auch ein bisschen verständlich.
Ja.
Wenn man sagt, in ein getrennter palästinensischer Staat, unabhängiger palästinensischer Staat, wird dieser Staat vielleicht sehr arm und mit sehr vielen sozialen Problemen, aber mindestens wird die innere Ungleichheit nicht so extrem.
Das ist durchaus so, wie ich das auch sehe. Nur dass du erklärst all noch ein weiteres Mal, was wir eben schon besprochen haben, nämlich warum es die im Moment, wer das Linke an ihnen eher politisch ausgerichtet ist und nationalpolitisch ausgerichtet ist und weniger das Klassenkampfparadigma in Anspruch nimmt. Also das ist ja mehr oder weniger, was wir gerade dargelegt haben.
Jetzt machen wir eine kurze Pause.
فلسطيني أنا سوري فلسطيني فلسطيني أنا سوري
Jetzt sind wir zurück von der Pause. Also Moshe, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen an Deutschland kommen, wenn du einverstanden bist.
Ja.
Und die Beziehungen zwischen Deutschland und die israelische Regierung, Staat Israel und so weiter. Es gibt etwas, das ich von dir gelernt habe, dass du sagtest, die Holocaust, die Verfolgung von Judinnen in Deutschland war nicht ein Krieg gegen ein Fremd, sondern die Entfremdung von ein Teil der deutschen Gesellschaft selbst. Bis heute, glaube ich, ist der Narrativ über den Holocaust unter deutsche Organisationen, deutsche Institutionen, als ob die Judinnen etwas anders als Deutsche waren. Stimmst du zu, dass auch heute diese Tendenz gibt, sogar bei den deutschen Institutionen, die behaupten, gegen Antisemitismus zu kämpfen?
Ja, heute mehr denn je. Aber ich glaube, was du gerade angeführt hast, ist das, was in dem Buch, das jetzt von Zimmermann und mir auf Fabrisch rausgekommen ist, wo er dann sagt, dass er hat mehr oder weniger die These aufgebracht, dass es ein Krieg von Deutschen gegen Deutschen gewesen ist. Denn die Juden, die in Deutschland lebten von 1933, sahen sich selbst als Deutsche.
Ja.
Du weißt ja auch vielleicht, dass die jeckische Einwanderung nach Palästina im Grunde genommen die entfremdetste in Palästina gewesen ist, weil sie sich im Grunde genommen nie begriffen haben, wieso sie aus Deutschland ausgestoßen worden waren. Das war in der Tat so, dass wenn wir heute sagen, irgendwie die Deutsche und Juden, das ist das, was die These von oder der Anspruch von Zimmermann, dann machen wir im Grunde genommen schon begrifflich einen Fehler, denn Juden unterscheiden sich nicht von Deutschen, wenn sie deutsche Staatsbürger sind, beziehungsweise deutsche Staatsbürger auch noch vor 1933 gewesen sind. Das Problem besteht nur darin, dass in dem Moment, wo das schon vor Hitler antisemitisch kontaminiert war und mit Hitler dann sowieso dann auch sozusagen staatsrechtlich, wenn ich das mal so sagen darf, mit den Nürnberger Gesetzen, die Juden als Rasse ausgestoßen worden waren, dann war das in der Tat ein Problem, dass man die Juden nicht als Teil von Deutschland ansehen konnte. Und hier kommt etwas, was ich glaube, der Psychologe Alexander Mitchell, ich glaube, ich als Erster in den 60er Jahren fabelhaft dargestellt hat. Die Deutschen waren eigentlich damals in den 60er Jahren, und für mich ist es fraglich, ob sie heute schon dazu fähig sind, eigentlich nicht zu trauerfähig. Jetzt, was war die Trauer, von der er redete? Er redet nicht von der Trauer über die jüdischen Opfer. Er redet über die Trauer, die man durchmachen muss, um sich vom eigenen Faschismus zu verabschieden. Und ich glaube in der Tat, dass wenn du heute in Deutschland Jude sagst, Also von den Durchschnittsdeutschen, der wird dann blass. In dem Moment, da hast du ihm sozusagen dann irgendwie die Wiederkehr des Verdrängten, wie es bei Freud heißt, mit einmal irgendwie hochgeschossen. Das Wort Jude zeitigt heute noch Reaktionen, die darauf hindeuten, dass der Jude sich eigentlich nicht integriert hat. So sehr es heute eine israelische Kolonie in Berlin gibt und so sehr so Leute wie du heute in Deutschland auch auftreten können und sprechen können und so weiter und so fort. Für die meisten Deutschen sind die Juden ein Fremdkörper. Aus dem ganz einfachen Grund, weil historisch eben das passiert war, was passiert war. Es ist ja eine Menschheitskatastrophe damals passiert. Und diese Menschheitskatastrophe ist natürlich noch lange nicht bewältigt, obwohl es in Deutschland also vorbildlicherweise eine Aufarbeitung der Vergangenheit gegeben hat. Aber das, was in Auschwitz oder Treblinka oder Majdanek passiert ist, ist noch bis heute letztendlich noch nicht aufgearbeitet. Und das ist auch der Grund, warum Deutsche heute so reagieren, wie sie reagieren. Das Problem beginnt für Leute, für mich, aber ich glaube auch für dich, an der Stelle, wo aus dieser Position heraus, also sozusagen, dass man das nicht aufgearbeitet hat, dann mit einmal den kategorialen Fehler macht, Juden und Zionismus und Israel gleichzustellen und von daher dann sozusagen an den Juden wieder gut macht, was nicht wieder gut zu machen geht, aber indem man sich mit Israel solidarisiert, welches Israel? Israel, das mittlerweile zu einem Verbrecherland avanciert ist. Und das ist das Problem bei der ganzen Angelegenheit. Nicht die Tatsache, ob Juden nach 45 noch wirklich sich integrieren konnten, sondern sie sich als vollwertige Deutsche fühlen konnten. Ich glaube, das muss noch einige Generationen dauern, bis das möglich ist. Für Leute wie meine Generation, die in den 60er Jahren in Deutschland aufgewachsen sind und ohnehin für die Generation unserer Eltern, das waren die unmittelbaren Holocaust-Überlebenden. Du kennst ja den Spruch, die redeten ja immer davon, dass sie auf den Koffern sitzen. Mhm. Also für sie war Deutschland überhaupt keine Option, in diesem Land überhaupt zu leben. Und ich muss auch sagen, auch für Leute meiner Generation, obwohl sie dann geblieben sind, Leute wie ich, sind nach Israel gegangen, aber eine ganze Menge Juden meiner Generation in Deutschland damals sahen Deutschland nicht als ihr Land an. Das heißt, sie, auch wenn sie geblieben waren, auch wegen der Sprache dort geblieben waren, sahen sie Deutschland nicht als ihr Land an. Das heißt, erst allmählich hat sich das angefangen zu etablieren, aber ganz bereinigt ist das nicht, wird für meine Begriffe noch lange dauern. Also von daher ist deine Frage nicht nur berechtigt, sondern sie ist heute aktueller denn je. Denn gerade darin, dass man sich mit Israel so vehement solidarisiert, beweist man, wie wenig man irgendwie an die Juden, die in Deutschland leben, als Deutsche denkt. Ich meine, allein die Tatsache, dass manchmal Deutsche hört, wann geht ihr denn in euer Land oder habt ihr euer Land besucht und so weiter, ist ja ein Beweis dafür, dass man im Grunde genommen gar nicht irgendwie die in Deutschland lebenden Juden als Deutsche ansieht.
Weil du dein neues Buch erwähnt hast mit Moshe Zimmermann, Rethinking Germany, an Israeli Perspective, Deutschland neu denken, eine israelische Perspektive, möchte ich fragen, hast du vor, das Buch in Deutsch zu übersetzen oder mindestens auf Englisch?
Ja, wir haben schon angefangen. Wir haben schon mit der Übersetzung begonnen und es ist schon für den nächsten Herbst angesagt, im Westen Verlag wird es erscheinen.
Ah, das freut mich sehr.
Im Moment, Zimmermann übersetzt das im Moment sein Teil und ich übersetze mein Teil und irgendwann werden wir dann das Manuskript im April oder sowas abgegeben haben, sodass es dann im Spätsommer oder im Herbst dann erscheinen kann auf Deutsch.
Gute Nachrichten. Und was du jetzt sagst über die Gleichsetzung von Judinnen, Staat Israel, biblischer Israel gehört auch dazu, glaube ich.
Und der Zionismus, noch dazwischen.
Und Zionismus, ja.
Das heißt, Judentum, Zionismus und Israel, man kann auch sagen, das biblische Israel, wenn du willst, das wird von den Deutschen gleichgesetzt. Das wäre das irgendwie selbstverständlich und natürlich also negativ gewendet, heißt es dann auch, dass Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik auch gleichgesetzt sind.
Ja, also das ist eine Aktreduktion.
Eine Aktreduktion, die übrigens damit zusammenhängt, dass man irgendwie eine ganz banale Realität noch nicht begriffen hat in Deutschland. Dass nicht alle Juden Zionisten sind, nicht alle Zionisten Israelis sind und nicht alle Israelis Juden sind.
Ja.
Also das muss man vielleicht nochmal sagen. Nicht alle Juden sind Zionisten, nicht alle Zionisten sind Israelis und nicht alle Israelis sind Juden. Wenn man das nicht begriffen hat, hat man gar nichts begriffen, auch über den Nahostkonflikt. Das muss gesagt werden.
Ja, absolut. Obwohl ich das ein bisschen traurig finde, dass du dich fühlst, dass du das sagen musst. Also ich hoffe, dass mindestens für Zuhörer dieser Podcast.
Aber Schirr, das sage ich doch nicht dir. Du weißt das doch alle.
Ja.
Das sage ich natürlich den deutschen Zuhörern. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich immer wieder daran stoße. oder irgendwie zu hören bekomme, warum man sich irgendwie mit Israel solidarisiert, wenn man im Grunde genommen meint, den Juden etwas Gutes antun zu sollen. Juden, die in der Westjordanland leben im Moment, sind für mich keine Juden, mit denen man sich zu solidarisieren hat. Das sind Leute, die man zu bekämpfen hat und gegebenenfalls sogar so irgendwie radikal zu bekämpfen hat. Und ich meine, weil sie im Moment doch heute an der Regierung sind, dann muss ich auch die Deutsche sagen lassen, ich solidarisiere euch mit einem faschistischen Land. Also ich meine, wenn man das nicht begriffen hat, dann hat man wirklich, dann ist es sehr, sehr traurig, dass man das immer wieder sagen muss. Aber das sage ich natürlich nicht dir, das sage ich natürlich den Deutschen, also den Leuten, die die Verhältnisse hier nicht so kennen.
Wenn jemand schon diese Podcast zuhört, dann ist diese Person wahrscheinlich nicht ganz Anfänger bei dem Thema.
Ja, ja.
Aber diese Aktreduktion ist auch, mindestens das ist meine Meinung, du kannst natürlich anders denken, auch die Nürnberg-Gesetze,
ja,
die Jüdinnen als Rasse definiert haben,
ja,
das war auch eine Aktreduktion.
Das war ja überhaupt also das Absurdeste, dass das passiert ist, weil wir wissen ja heute, dass es im Grunde genommen keine Rassen in dem Sinne gibt, wie das die Nazis propagiert haben. Aber es ist in der Tat so, dass mit Hitler im Jahre 1935 etwas passiert ist, dass die Juden in eine ganz andere Kategorie von Antisemitismus reingeschleudert haben. Denn wenn der Antisemitismus ursprünglich rein religiös betrachtet ein Judenhass gewesen ist, im Sinne von, ihr habt uns unseren Gott getötet und deshalb hassen wir euch, und der nachher sozial geworden ist, als die Juden sozusagen im 19. Jahrhundert dann in die bürgerliche Gesellschaft eingehen, ist er dann schon mit Düring und natürlich mit Gobineau, aber dann später von den Nazis übernommen, zu einem Rassenantisemitismus geworden. Und das war eine Sache, die die Juden in eine ganz neue Kategorie einstellten, nämlich die Rassenkategorie. Juden sind keine Rasse. Ich meine, Juden sind, was Juden ja sind, weiß ich übrigens nicht, ob sie eine Religion oder ein Volk oder eine Nation oder was auch immer. Juden in Israel wissen das ja selber nicht. Es ist doch Tatsache auch, dass man bis zum heutigen Tag keine Verfassung hier hat, weil man die Frage von Neo-Judi, das heißt, wer ist Jude, noch nicht geklärt hat. Aber mit Gewissheit können wir sagen, dass Juden keine Rasse sind, zumal ich auch meine, dass die neue Rassenforschung beweist, dass auch das, was man als Rasse normalerweise ansieht, im Grunde genommen so durchmischt ist, dass man überhaupt gar nicht davon reden kann. Ich meine, du weißt doch, du hast doch in Israel gelebt, du weißt ja, ja, wie die Straße hier aussieht. Nicht nur die orientalischen Juden, sondern auch die aschkenasischen Juden, und auch die untereinander unterscheiden sich, so wie die orientalischen Juden auch untereinander, und dann sind noch die Äthiopier dazugekommen und so weiter und so fort. Also das sind alles Juden in Anführungszeichen, und was soll das für eine Rasse sein?
Rassentheorie ist auch etwas sehr kompliziert. Ich möchte nicht von unserer Diskussion jetzt abzulehnen, weil ich glaube, dass diese Reduktion der Nürnberg-Gesetze, diese Reduktion der Nazi-Antisemitismus und die Reduktion heute in der alltäglichen deutschen Sprache, als ob Staat Israel, Judinnen, Zionismus das Gleiche ist oder das Gleiche sei, zeigen, dass das Problem mit dem Antisemitismus ist nicht ein Problem mit neuem Antisemitismus. Also heute Menschen wie zum Beispiel Felix Klein, der Beauftragte gegen Antisemitismus der deutschen Regierung, behauptete, dieser Antisemitismus, der von den Nazis war, ist nicht mehr relevant zu diskutieren. Ja, also wir diskutieren das nicht mehr, wir sprechen jetzt nur über Israel-Kritik. Wir sprechen jetzt über den sogenannten israelbezogenen Antisemitismus.
Israelbezogenen Antisemitismus, so nennt man das heute in Deutschland, den israelbezogenen Antisemitismus, ja.
Ja. Aber eigentlich gibt es keinen israelbezogenen Antisemitismus.
Natürlich.
Es gibt genau diese alte Antisemitismus, die Jüdinnen reduziert auf eine Sache, eine Meinung. Und davon sind nicht nur linke Jüdinnen betroffen, wie du und ich, sondern auch Menschen wie Josef Schuster zum Beispiel. Josef Schuster, der Vorsitzende der Zentralrat der Juden, also er unterstützt Staat Israel 100% und alle seine Verbrechen. Aber wenn er spricht in der Öffentlichkeit und sagt, dass er Staat Israel unterstützt, warum soll man ihm überhaupt glauben? Also er sagt nur, was er erlaubt zu sagen.
Ja, dazu muss Folgendes gesagt werden. Ich glaube, dass das Problem der deutschen Judenheit, also der deutschen Judenheit nicht so, wie sie vor 33 existiert hat, sondern so, wie sie heute, also die in Deutschland lebenden Juden. Aber es war immer ein Problem, noch mehr in den 60er, 70er, 80er Jahren, dass die hatten folgendes Dilemma. Für Israel war unter allen diasporischen Gemeinschaften die in Deutschland lebenden Juden die schändlichste, also die verabscheuungswürdigste. Warum?
Ja.
Warum leben sie im Täterland? Was das geführt hat, wozu es geführt hat, war zu einer Haltung der in Deutschland lebenden Juden Israel gegenüber, die total devot ist. Warum? Weil man einen Minderwertigkeitskomplex gehabt hat gegenüber Israel. Israel ist ja ein Land, das, obwohl es mit Deutschland sich dann irgendwie arrangiert hat, Israel ist ein Land, das sozusagen, wo der Jude in Anführungszeichen stolz sein kann auf sein Jude sein, wohingegen dieses selbe Israel eben diese Gemeinden in Deutschland verabscheut hat. Ich erinnere daran, wie noch Ezra Weizmann in den 90er Jahren nach Deutschland kam und hörte von deutsch-jüdischen Jugendlichen, dass sie beschlossen haben, in Deutschland zu leben. Ja. Und er konnte es gar nicht fassen. Also der israelische Staatspräsident damals, er konnte es gar nicht fassen. Wie konnte er denn in diesem Land leben? Diese Grundeinstellung hatte man in Israel die ganze Zeit und hat man in vielerlei Hinsicht noch bis heute. Und in Deutschland gab es da einen Minderwertigkeitskomplex. Aber, und jetzt kommt das Parallele dazu. Was passiert ist, war ja auch eine Metamorphose mit den jüdischen Gemeinden in Deutschland. Ein Josef Schuster, der heute die Position hat, die Heinz Galinsky in den 60er und 70er Jahren gehabt hat. Galinsky hätte nie es sich herausgenommen, mit dem moralischen Zeigefinger gegenüber Deutschland oder gegen deutsche Äußerungen oder so etwas zu erheben. Heute ist es so geworden, dass, weil, und das hängt für meine Begriffe nur mit deutschen Befindlichkeit zusammen, dass die jüdischen Gemeinden mit einmal irgendwie zu einer moralischen Instanz geworden sind. Und wenn so ein Schuster redet, dann redet er auf der einen Seite als wirklich als ein ganz devoter Israel-Verehrer und auf der anderen Seite nimmt er sich heraus, in Deutschland dann den moralischen Zeigefinger zu erheben. Das ist so paradox wie nur irgendetwas, weil diese Leute im Grunde genommen in Israel gar nicht beachtet werden. Von Schuster und vom Zentralrat und von den jüdischen Gemeinden hört man in Deutschland, in Israel gar nicht. Es sei denn, die Kinder von irgendwelchen Leuten, die leben gerade in Berlin. Aber ansonsten, ihr spielt doch die deutsche Judenheit eigentlich in Israel so gut wie überhaupt keine Rolle. Das ist genau das Paradox an dem, was du dargestellt hast. Er selber muss Israel solidarisch sein. Denn er kann ja auch nicht irgendwie deutsch solidarisch sein. Das ist das, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Er fühlt sich noch bis zum heutigen Tag als ein Aussätziger. Er fühlt sich nicht irgendwie als Deutscher. Und man muss dazu folgende Sache sagen. Das, was ein Tabu war für die Generation meiner Eltern, das heißt in den 60er Jahren, da wollte man keine Wellen schlagen, man wollte gar nicht irgendwie in die deutsche Öffentlichkeit treten und schon gar nicht sich politisch zu engagieren. Das hat sich verändert Mitte der 80er Jahre mit dem Auftritt von Ignaz Bubis. Das war der Vorsitzende des Zentralrats. Der Bubis hat etwas Revolutionäres in Anführungszeichen gemacht, dass er gesagt hat, Mitte der 80er Jahre, jüdisches Gemeindeleben soll wieder in Deutschland erblühen. Aber das war natürlich viel zu früh und bis zum heutigen Tag ist es zu früh. Das jüdische Gemeindeleben kann immer nur als ein Ghetto-Dasein fristen und nie und nimmer irgendwie großartig sich vorkommen, als würde es integriert sein. Es ist kein Zufall, dass es ganz wenige, wenn überhaupt, jüdische Leute in der deutschen hohen Politik gibt. Man hat zwar seinerzeit gemeint, vielleicht sollte der Bubis deutscher Staatspräsident werden. In einem Moment von Wahnsinn haben das einige Deutsche vorgeschlagen. Er natürlich hat abgeschlagen. Aber die Integration von Juden in Deutschland ist noch bis zum heutigen Tag nicht erfolgt. Das heißt, man hat sich natürlich ökonomisch sehr gut eingelebt. Aber bis zum heutigen Tag, und da brauche ich gar nicht die Nürnberger Gesetze dafür, sondern es reicht hin, zu sehen, dass diese Leute sich eigentlich nie integrieren wollten. Und auch heute gibt es Tabugrenzen. Was darf man, was darf man nicht? Früher durfte man auch nicht in die Politik rein. Der erste, der in die Politik gegangen ist, war Ignaz Bubis in die FDP. Der zweite, der dann nachfolgte, war der Michel Friedmann, der in die CDU eingetreten ist. Aber ich weiß nicht, ob es heute noch Juden in den Parteien gibt, mit Ausnahme der Juden für die AfD, was vor einiger Zeit irgendwie...
Ja, sie sind nicht im Bundestag.
Sind aber nicht im Bundestag.
Ja, man bezweifelt, ob diese Menschen wirklich existieren oder nur als Symbol der AfD, dass die AfD braucht so viel, dass sie diese Jüdinnen erfinden muss.
Naja, ich weiß ja, dass... ich weiß ja, dass der Rafi Eitan und auch der Sohn von Netanyahu sich mit der AfD solidarisiert hat.
Ja.
Rafi Eitan, der ehemalige Geheimdienstmythos, er hat der AfD gesagt, dass sie für seine Begriffe die Zukunft von Deutschland zu bilden haben, weil sie genau wissen, dass sie sich gegen die Fremden in Deutschland zu wehren haben. Und Jair Netanyahu hat das in einem der letzten Wahlkämpfe ganz klar artikuliert.
Ja, also Rafi Eitan ist auch der Mossad-Agent, der Adolf Eichmann entführt hat.
Ja, genau.
aus Argentinien. Und das ist ein bisschen humoristisch, ironisch kann man sagen, dass er jetzt die Nachfolger der Nazi-Partei unterstützt. Aber ja, es ist schon gestorben.
Ja.
Aber Yair Netanyahu ist ein ganz anderes Phänomen, glaube ich. Also er ist ein Provokateur für das Ziel Provokation und unterstützt jede mögliche Gruppe, auch die KKK in den USA.
Ja, genau. Er hat ja sozusagen auch antisemitische Karikaturen, die damals von Amerika ausgegangen sind, von der Zeit der Evangelisten, unterstützt und weiterverbreitet und hat dafür großes Lob von den Ku Klux Klan erhalten. Ja, sehr richtig.
Hast du noch etwas zu sagen, bevor wir schließen?
Ich hätte eine ganze Menge zu sagen, aber ich glaube, wir haben jetzt schon eines klar gemacht, dass es hier bei vor allem, was die Beziehung von Deutschland, deutschen Juden und Israel heute noch eine ziemlich prekäre Angelegenheit ist. Man kann ja, wie du weißt, als Linke heute in Deutschland, als linke Israeli in Deutschland heute kaum das artikulieren, was wir artikulieren wollen. Ich rede davon, also, dass es wirklich also auch Instanzen, auch städtische Instanzen gibt, die den Raum verweigern und Universitäten sozusagen auch Veranstaltungen canceln.
Ja.
Das hängt damit zusammen, dass ich glaube, dass bis zum heutigen Tag die Sicht von Deutschland, das sage ich jetzt also verallgemeinert und pauschalisierend, dass die Sicht von Deutschland auf Israel und auch Mutatis Mutandis auf die Juden, aber ich rede jetzt von Israel, etwas zu tun hat mit deutschen Befindlichkeiten, also mit der Tatsache, dass man irgendwie die eigene Vergangenheit dort aufarbeiten will, und deshalb kam es zu diesem vollkommen verqueren, also vollkommen wirklich unannehmbaren Verzerrung, dass man sich irgendwie mit Deutschland meint, also so wie die Merkel seinerzeit gesagt hat, Israels Sicherheit sei Teil der deutschen Staatsräson, aber dass auch eine ganze Menge Deutsche noch immer sich gar nicht getrauen, in irgendeiner Weise sich anzuschauen, was spielt sich in dieser Region hier und in diesem Land hier ab?
Ja.
Und wie kommt es, dass man also irgendwie ein Land, das immer zunehmend faschisiert, auch im Sinne der Zukunft von Israel, sich mit ihm noch solidarisiert? Also ich glaube, das ist wirklich ein Zentralproblem, das noch vielleicht in einem weiteren Podcast mal zu bereden wäre.
Ja, gerne, sehr gerne. Also natürlich wird unser Gespräch jetzt nicht zu Ende kommen, nur zu Pause, kann man sagen. Also danke sehr, Moshe, für deine Zeit.
Ich danke dir, Shir, und alles Gute.
Das war unser Gespräch für heute, liebe HörerInnen. Sie sind herzlich eingeladen, unseren wöchentlichen Blog BIPaktuell zu abonnieren, unsere Facebook-Seite, Twitter-Konto. Die Musik stammt aus dem Lied I Forget My Name von A.M. Ahmad aus seinem Album Yarmouk Music for Hope. Unsere Webseite ist bip-jetzt.de. Sie können uns auch auf Spotify, auf iTunes und anderen Plattformen folgen. Wenn Sie BIP mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie Podcast in den Verwendungszweck schreiben, um uns wissen zu lassen, dass Sie den Podcast unterstützen und mehr solche Gespräche hören möchten. Auf Wiederhören.
Ah, ya Saadi, Falastini, ah.